Geheimtipp, wenn der Krisenfall, Kriegsfall tatsächlich eintritt, sofort Wasserhahn aufdrehen und die Badewanne bzw. irgendein anderes großes oder viele große Gefäße, die du hast, mit Wasser volllaufen lassen. Ja. Weil nämlich kein Wasser zu haben, also kein Bier ist schon schlimm, aber kein Wasser ist richtig schlimm.
In guter Verfassung, der Grundgesetz-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Grundgesetz-Podcast in guter Verfassung. Mein Name ist Rabea Schlotz und mir gegenüber sitzt gerade Hajo Schumacher. Hallo Hajo.
Hallo, und ich versuche mir gerade ins Gedächtnis zu rufen, wie das damals war, als ich zur Bundeswehr sollte. Mhm. Erst haben wir alle Tricks versucht, um untauglich zu sein. Also Ruderer, Handballer und Leichtathleten, alle irgendwie kurz vor Jugend trainiert für Olympia, sind dann sehr gebückt immer so mit 17 zum Orthopäden geschlichen und wollten die, ich glaube, es hieß Scheuermann oder sowas.
Das hast du, glaube ich, schon mal erzählt.
Ja, aber weil es so lustig ist, erzähle ich es nochmal. Mein Geschichtenvorrat ist ja auch nur begrenzt.
Ja.
So, und dann wollten wir alle eine verkrümmte Wirbelsäule attestiert bekommen, weil das zog noch beim Kreiswehrersatzamt, so hieß diese. Mhm. Ich habe nie verstanden, warum eine Behörde, warum Kreis, es war doch Bund. Wehr war das Einzige, was ich kapiert habe.
Ja.
Was sollten die ersetzen oder, okay. So, weil es geht nämlich, darf ich das schon verraten?
Bitte, bitte.
Um den 115a.
Das den 115a.
Logisch, das habe ich von Alexander Thiele und all diesen anderen Verfassungsnerds gelernt. Du sagst nie Artikel. Du sagst immer so, sei es ein alter Bekannter, so der Lars, der Bernd, der 115a. Ne? Als ob man den auch drauf hätte. Also es zeigt einfach so Vertrautheit.
Ja, das stimmt.
Das habe ich mir angewöhnt und ich finde, es verströmt unfassbar viel Kompetenz.
Ja.
Auch in diesem Fall wieder mal trügerisch. Aber okay, also es geht um den Verteidigungsfall.
Etwas, worüber wir in diesem Podcast ja schon ganz, ganz häufig gesprochen haben.
In ganz vielen Zusammenhängen.
Aber jetzt besprechen wir tatsächlich, was der Verteidigungsfall ist. Was passiert, wenn der Verteidigungsfall eintritt, wie er eintritt, unter welchen Bedingungen er eintritt.
Fehlt uns die Fantasie dafür. Also ich bin, glaube ich, die erste Generation, die keinen Krieg erlebt hat, im Sinne von wirklich selber miterlebt.
Ja.
Als Journalist war ich mal so am Rande hier und da. Aber so richtig die Erfahrung, so da ruft einer an oder sagt einer, pass auf, morgen stehst du mit kleinem Marschgepäck in der Kaserne A, B oder C bereit, dann gibt es eine Ausbildung und dann ab nach Osten oder sonst wo, hat mein Vater noch erlebt, hat mein Großvater erlebt und alle Generationen davor. Irgendwie.
Ja, das stimmt.
Also diese 70 Jahre Grundgesetz sind auch 70 Jahre Verteidigungsfallfreiheit.
Ja.
Und das ist so unfassbar selbstverständlich. Also
für uns heute, ne?
Ja, meine Eltern konnten wenigstens noch tatsächlich Geschichten vom Krieg erzählen. Mhm. Für meine Jungs heute, die kennen das aus Computerspielen. Und die können sich auch gar nicht vorstellen, dass irgendjemand sich in einen Panzer setzt und damit hier durch die Straßen fährt.
Ich kann mir das auch nicht vorstellen.
Du bist ja die Generation meiner Kinder.
Ja.
Wenn ich das mal so sagen darf.
Bisschen älter bin ich schon.
Ja, ein bisschen aufgeweckter.
Aber ich weiß zum Beispiel noch, dass meine Mutter bei uns in der Straße noch erlebt hat, da war, glaube ich, Irakkrieg.
Mhm.
Damals. Und da liefen immer Soldaten bei uns durch die Straße mit Gewehr am Anschlag. Und
bei euch?
Wo ich wohne.
Da, wo dein Haus wohnt?
Ja,
okay.
Wo ich herkomme. Und ich weiß auch noch, dass als meine Großeltern damals zu Besuch waren, die hatten dann Kennzeichen, das kam aus Nordrhein-Westfalen, war also nicht ansässig. Und dann haben die in der Nachbarschaft rumgefragt, wem denn das Auto gehöre, weil es irgendwie suspicious war.
Moment, diese Soldaten waren Amis, die in Rheinland-Pfalz stationiert waren.
Ja, genau.
Und das der hat Amerikaner, interessanterweise Überrest des Kriegs, ist ja hier immer noch so ein bisschen zu Gange, ne?
Ja, auch in also Rheinland-Pfalz.
Rammstein, ist das Rheinland-Pfalz, Rammstein?
Ja,
diese
und dann haben wir noch die Stationierung in Mannheim direkt gegenüber. Genau.
Und da werden gerne auch mal so Guantanamo-Häftlinge umgeladen oder …
In Landshut ja auch, große Airbase.
Da wird dann auch gerne mal so ein bisschen rumgecyberschnüffelt und. Also, ja. Aber darum soll es nicht gehen.
Nee. Es geht nämlich tatsächlich, wir haben schon gesagt, eben erstmal um den Verteidigungsfall und was da alles so mit zusammenhängt. Es ist nämlich unglaublich viel und deswegen widmen wir dem Ganzen auch ganze zwei Folgen. Mhm. Es geht nämlich Artikel 115a bis, ich glaube, L.
Ja, der ist echt lang.
Der ist echt lang.
Ist der Rekord, ich glaube, es ist der Rekordartikel.
Ich glaube auch.
Der L, der 115L, ist tatsächlich der letzte. Und dieser ganze 115A, das ist der einzige Artikel, der auch so einen ganzen, ich sag mal, so einen Abschnitt, nämlich den Abschnittverteidigungsfall.
Ja.
Der hat so viele Facetten. Es gibt ja hier verschiedene, so der Bundespräsident, der Bundestag und eben auch der Verteidigungsfall.
Genau, Stichwort Wehrverfassung zum Beispiel.
Genau.
Und deswegen, es ist auch für sehr, sehr viele Eventualitäten tatsächlich hier Vorkehrungen getroffen worden. Welche das genau sind, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, uns das anzuschauen. Wir verzichten jetzt einfach mal auf den Rückblick auf die letzte Folge. Diese Folge wird sowieso schon lange genug, glaube ich. Und deswegen hören wir jetzt rein, Artikel 115a, Absatz 1.
Absatz 1. Die Feststellung, dass das Bundesgebiet mit Waffengewalt angegriffen wird oder ein solcher Angriff unmittelbar droht, Verteidigungsfall, trifft der Bundestag mit Zustimmung des Bundesrates. Die Feststellung erfolgt auf Antrag der Bundesregierung und bedarf einer Mehrheit von 2/3 der abgegebenen Stimmen, mindestens der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages.
Ich glaube, da sollten wir erstmal bestimmte Dinge so durchdefinieren. Also erstmal gilt der Verteidigungsfall nur auf dem Bundesgebiet.
Mhm.
Das heißt, das Vereinigte Deutschland
zählt
damit dazu. Es wurde also dann auch nach der Wiedervereinigung auf die ehemalige DDR umgemünzt. Mhm. Und nicht dazu gehören dann eben zum Beispiel gezielte Angriffe auf deutsche Soldaten im Ausland.
In Mali.
Zum Beispiel, also auch dort, wenn dort die Bundeswehr angegriffen wird, das ist kein Bereich für den Verteidigungsfall.
Ja.
Und ähnlich ist es eben auch bei Angriffen auf NATO-Bündnispartner.
Mhm.
Auch dort kann der Verteidigungsfall, so wie wir ihn hier in Artikel 115a haben, nicht angewendet werden. Das
also
heißt,
wir stellen uns tatsächlich jetzt fest, es gäbe niemand anders auf der Welt, außer uns Deutsche auf unserem Bundesgebiet und den Angreifer.
Mhm.
Also keine NATO.
Zum Beispiel.
Davon müssen wir jetzt einfach mal ausgehen, weil mein erster Reflex wäre, hey, normalerweise ruft man dann Trump hin oder her, aber man ruft erstmal so im Pentagon an. Oder, keine Ahnung, in Brüssel auf jeden Fall, um mal zu gucken, hey, Franzosen, ne?
Genau.
Wir wollten uns doch mal beistehen.
Das sowieso, aber der Verteidigungsfall ist ja zum Beispiel auch notwendig, damit bestimmte Dinge erst durchgesetzt werden können. Und dafür muss also erst einmal der Verteidigungsfall ausgerufen werden. Und der darf eben nur ausgerufen werden, wenn tatsächlich das Bundesgebiet angegriffen wird. Und hier steht ja auch direkt, wie es angegriffen werden muss, nämlich mit Waffengewalt. Was ist Waffengewalt?
Ja.
Die physische Gewalt durch Waffen. So, also es muss tatsächlich ein physischer Angriff sein. Was hingegen nicht benötigt wird, ist der Grenzüberschritt mit Personen. Also Raketen zum Beispiel.
Mhm.
Auch das wäre dann ein
Aber
Fall.
Ich pieke jetzt mit einem Schraubenzieher einen Grenzbeamten.
Das ist, glaube ich,
kein
noch
Verteidigungsfall.
Nein.
In Zeiten des Cyberwars,
finde
ich, kann jeder Laptop eine Waffe sein.
Das zählt unter der aktuellen Definition noch nicht dazu, könnte aber ein Indiz dafür sein, dass tatsächlich ein physischer Angriff droht.
Mhm.
Also zum Beispiel, wenn die Bundeswehr gehackt wird oder ähnliches.
Wasserversorgung wird lahmgelegt.
Zum Beispiel.
Mhm.
Das ist ein Indiz dafür, dass ein Angriff folgen kann. Und da hat man auch hier ein bisschen Spielraum. Das heißt, wenn eine unmittelbare Bedrohung tatsächlich vor der Tür steht. Das heißt, man muss nicht warten, bis es tatsächlich zu einem Grenzübertritt mit Waffengewalt gekommen ist, sondern es muss eben binnen weniger Tage dann tatsächlich passieren. Und dazu gehören eben solche Angriffe, aber eben zum Beispiel auch die Mobilmachung einer anderen Armee oder natürlich auch ganz offensichtlich die Kriegserklärung.
Mhm.
Das sind dann eben alles so Dinge, wo die Alarmglocken angehen und dann kann eben der Verteidigungsfall ausgerufen werden. Was wiederum nicht dazu gehört, sind zum Beispiel Sabotageakte oder Spionage.
Mhm.
Das sind keine Fälle für den Verteidigungsfall. Und ein anderer Fall, der auch nicht darunter fällt, ist zum Beispiel die ständige Bedrohung durch die Überlegenheit Dritter.
Mhm.
Das ist noch kein Indiz für den Verteidigungsfall und deswegen sind die Grenzen dort auch sehr, sehr eng gesteckt. Das heißt, man kann das mit nahezu 100%iger Sicherheit sagen, dass das bevorsteht. Wobei das natürlich immer eine Einzelfallentscheidung ist, die wir ja zum Glück in Deutschland nicht treffen mussten. So, dann kommen wir zu den Formalitäten. Wir haben jetzt erstmal geklärt, was ist der Verteidigungsfall?
Die Formalitäten des Krieges.
Ja, wirklich, weil hier steht ja auch, trifft der Bundestag mit Zustimmung des Bundesrates. Das zeigt doch nochmal diesen föderativen Charakter, dass der Bundestag das eben nicht alleine entschließen kann und Merkel alleine kann es nicht beschließen und die Bundesregierung kann es auch nicht alleine beschließen. Das heißt, es geht tatsächlich nur, wenn Bundestag und Bundesrat diesem
auf Antrag der Bundesregierung. Es gibt drei definitorische Instanzen. Ist das jetzt ein Verteidigungsfall oder nicht?
Ja.
Zuerst mal muss die Regierung sagen, so ach du Schreck, wir werden hier offenbar angegriffen. Mhm. Dann muss der Bundestag, wo die Regierung ja überwiegende Mehrheit hat, das bestätigen und der Bundesrat nochmal. Das heißt, es könnte rein theoretisch auch sein, dass die Bundesregierung sagt, oh, Verteidigungsfall, und der Bundestag könnte sagen, nee, so einfach nicht.
Das ist durchaus möglich.
Also nur mal angenommen, du hast jetzt einen Irren hier als Regierungschef.
Ja, genau. Ja. Das ist möglich. Was wiederum auch möglich ist, ist, man kann auf diesen Antrag der Bundesregierung verzichten. Wenn die Bundesregierung nicht mehr in der Lage ist, den Antrag zu stellen, sie ist von der Außenwelt abgeschirmt,
sitzt im
Bunker, sie ist tot. Sie wurde gekapert, keine Ahnung. Dann kann man eben auch auf diese Formalität des Antrags verzichten und der Bundestag kann mit Zustimmung des Bundesrates auch so den Verteidigungsfall.
Aber interessant, nichts geht ohne Bundestag.
Und beim Bundestag brauchen wir dann auch eine Zweidrittelmehrheit der abgegebenen Stimmen. Wenn diese mindestens der Hälfte der Bundesmitglieder entspricht, also wenn der Bundestag nicht mehr vollständig kommen kann, um das zu beschließen, dann reicht eben eine Zweidrittelmehrheit der Leute, die da sind, muss aber dann eben entsprechend mindestens die Hälfte sein. Und beim Bundesrat reicht dann die absolute Mehrheit, um das Ganze zu beschließen. Das ist das, was wir in diesem ersten Absatz haben. Und deswegen gehen wir jetzt erstmal weiter und hangeln uns so ein bisschen durch zu Absatz 2 dieses 115a.
Absatz 2. Erfordert die Lage unabweisbar ein sofortiges Handeln und stehen einem rechtzeitigen Zusammentritt des Bundestages unüberwindliche Hindernisse entgegen oder ist er nicht beschlussfähig, so trifft der gemeinsame Ausschuss diese Feststellung mit einer Mehrheit von 2/3 der abgegebenen Stimmen, mindestens der Mehrheit seiner Mitglieder.
Hier ist die Rede vom gemeinsamen Ausschuss, den haben wir auch schon mal in Artikel 53a gehört. Du blätterst schon mal ein bisschen.
Ja, ich gestehe.
Es ist schon eine Weile her.
Es ist echt lange her. 53a, da habe ich noch mehr in meinem Grundgesetz als Magazin rumgekritzelt, so viel steht fest. Gemeinsamer Ausschuss besteht zu 2/3 aus Abgeordneten des Bundestags, zu 1/3 aus Mitgliedern des Bundesrates. Werden im Stärkeverhältnis der Fraktionen nach bestimmt, dürfen nicht der Bundesregierung angehören. Jedes Land wird durch ein von ihm bestelltes Mitglied des Bundesrates vertreten. Also tatsächlich, dieser gemeinsame Ausschuss ist, kann man das sagen, eine Art Notregierung?
Genau, es ist ein Notbehelf. Der Bundestag kann nicht mehr zusammentreten und kann natürlich entsprechend auch keine Mehrheiten bilden. Und deswegen setzt sich dieser gemeinsame Ausschuss dann eben aus Bundesrat und Bundestagsmitgliedern zusammen, um Notparlament zu bilden. So kann man es sagen. Und diese Handlungen müssen sofort getroffen werden. Also dieser gemeinsame Ausschuss tritt zusammen, wenn es Handlungen bedarf, die sofort getroffen werden müssen.
Genau, und die müssen dann den Verteidigungsfall erstmal erklären, also beziehungsweise feststellen.
Also wenn das der Bundestag nicht mehr machen kann, und davon hängen aber eben sehr, sehr viele Dinge ab, darüber werden wir gleich noch sprechen, zum Beispiel, weil Gefahr in Verzug ist oder eben man den Verteidigungsfall erklären möchte, dann kann das eben auch dieser gemeinsame Ausschuss machen. Und die zweite Bedingung ist eben, dass ein erheblicher Schaden entstehen würde, wenn der Bundestag eben nicht zusammentreten kann, eben weil zum Beispiel der Verteidigungsfall nicht vor dem Angriff bestätigt werden kann, so in etwa. So, gemeinsamer Ausschuss haben wir besprochen, haben wir auch schon mal in der Folge zu Artikel 53a besprochen.
Haken dran.
Kommt auch noch mal vor, ich glaube in der nächsten Folge. Und deswegen gehen wir jetzt weiter zu Absatz 3.
Absatz 3. Die Feststellung wird vom Bundespräsidenten gemäß Artikel 82 im Bundesgesetzblatte verkündet. Ist dies nicht rechtzeitig möglich, so erfolgt die Verkündigung in anderer Weise. Sie ist im Bundesgesetzblatte nachzuholen, sobald die Umstände es zulassen.
Wir erinnern uns an das Bundesgesetzblatt. Du erinnerst dich auch noch an das Bundesgesetzblatt?
Ja, alles, was da nicht drinsteht, gibt es nicht.
So ungefähr.
Ja,
genau.
Ja.
Hier wird aber die Ausnahme geschaffen, denn der Verteidigungsfall muss verkündet werden, im Idealfall durch den Bundespräsidenten.
Und das muss dann nochmal schriftlich nieder. Also da merkst du, wie unfassbar analog das ist. Ne? Man denkt daran, das muss jetzt erstmal aufgeschrieben, in die Druckerei gebracht, gedruckt, geschnitten, geheftet, verteilt werden.
Und das Ganze gilt eben auch, wenn der Verteidigungsfall nicht durch den Bundestag, sondern durch den gemeinsamen Ausschuss. Aber die Frage ist natürlich, was, wenn das nicht möglich ist?
Steht so. Ja hier.
Genau, das steht hier. Dafür haben wir hier diesen Absatz 3. Dann kann man das nämlich auch auf andere Weise verkünden. Mhm. Also zum Beispiel im Fernsehen, im Radio.
Oder in
sowas.
Diesem Internet.
Oder in diesem Internet.
Wenn es dann noch tut.
Genau, das müsste man wahrscheinlich in allen drei dann machen, damit man es doch tatsächlich mitkriegt. Ich gehe davon aus, dass es sowieso übers Radio oder so gehen würde, falls irgendwann mal der Verteidigungsfall eintritt.
Für mich klingt das, es ist für mich alles so, irgendwie so Babylon Berlin, so 1920er Jahre. Wenn ich irgendein Land angreifen würde wollen und ich wäre so ein bisschen smart, dann würde ich es bestimmt nicht so machen, wie ich sage jetzt mal in Syrien, dass ich meine eigenen Leute, Landsleute da in die Schlacht jage, sondern ich würde das so chinesisch, nordkoreanisch, petersburgisch machen. Zuerst mal würde ich die Kommunikation des Ziellandes lahmlegen. Und das heißt im Wesentlichen erstmal das Internet ausschalten, beziehungsweise die Stromversorgung oder irgendwie sowas. Ja, also das sind doch eigentlich die Nadelöhre oder die ganz feinen Drähte, an denen wir hängen.
Da hast du recht. Ich glaube, wir hängen immer noch dieser Vorstellung von Krieg nach, wie wir sie aus der Geschichte
kommt
kennen.
Kommt einer mit schwerem Gerät über die Grenze. Und come on. Wenn man sich die ganzen Fantasien der Militärs anguckt, erstens mal Kampfmaschinen, die nicht mehr bemannt sind. Das heißt, ich schicke meine Roboter los. Das ist mal das, wenn am Boden noch Schmutzarbeit erledigt werden muss. Und auf der anderen Seite, der moderne Soldat von heute ist der Hacker. Und selbst der Panzer, der jetzt einfach mal losfährt, muss ja auch irgendwie gestartet, gesteuert, navigiert, ge-GPS und weiß der Geier was werden. Ist doch viel, viel schlauer, da schon anzufangen.
Ja.
Gut, also ich habe das Gefühl, der gesamte unser Freund, der 115a, müsste mal ein bisschen so grundsaniert werden.
Nee, ich glaube, er funktioniert im Grunde noch genauso, nur unsere Vorstellungskraft ist da noch nicht dahinterher.
Okay.
Und eben, als du sagtest, ich musste mir die ganze Zeit so einen Bundeswehrwitz verkneifen.
Nee, den will ich jetzt hören, los.
Ja, als du sagtest, da werden erstmal die Panzer lahmgelegt und dann funktionieren halt anstatt zwei Panzern bei der deutschen Bundeswehr null.
Ach, okay, du meinst also, bei der Bundeswehr muss man sowieso keine Angst haben, weil…
Ja, was willst du lahmlegen?
Ne, Vogel fliegt, Fisch schwimmt, Bundeswehr steht.
Ja.
Um mit Zatopek zu sprechen. Die Älteren wissen noch, wer das ist, das lassen wir jetzt einfach mal offen.
Okay.
Dazu passt, aber ganz ehrlich, ich glaube, diese gesamte Verteidigungsgeschichte ist noch so auf Kalten Krieg, auf 45 ausgerichtet. Die NATO ist seitdem nicht mehr die NATO. Ich glaube, Macron war es, der gesagt hat, die haben, das ist irgendwie ein völliger irrer Haufen, mit dem kannst du keinen Blumentopf, geschweige denn einen Krieg gewinnen. Mhm. Annegret Kramp-Karrenbauer, die der Vorstellung anhängt oder vielleicht auch schon anhing zu unserer Sendezeit, sie könne mal Kanzlerin werden, hat als Verteidigungsministerin gesagt, sie plant einen nationalen Sicherheitsrat. Das ist so ein kleines…
Gerade erst, ne?
Jetzt ganz frisch. Das ist so ein kleines Tabu in Deutschland, weil wir immer gesagt haben, wir sind Teil der NATO, wir sind… nur im Verteidigungsfall zugange, deswegen heißt das ja hier auch Verteidigungsfall. Es gibt ja keinen Grundgesetzartikel, der Angriffsfall heißt.
Erinnern wir uns an Artikel, ich glaube 26, wo wir darüber gesprochen haben, dass Angriffskriege verboten sind.
So sieht es nämlich aus. Und ein nationaler Sicherheitsrat, das ist schon so ein bisschen eine andere Sprache, weil allein schon deswegen, weil er national heißt.
Ja.
Und eigentlich sind wir doch im Geflecht, wenn schon nicht mit Washington, dann doch zumindest mit Europa.
Ja.
Irgendwie. Und diese Renationalisierung, die wir immer überall bemäkeln, machen wir natürlich selber mit. Gut.
Zurück zu Absatz 3. Zurück zum Verteidigungsfall, der verkündet werden muss. Und der Verteidigungsfall ist auch erst wirksam, nachdem er verkündet wurde. Wenn der noch nicht verkündet wurde, dann ist es, als wäre er nicht beschlossen worden. Das heißt, es ist wirklich ein elementarer Teil, der hier noch vonstatten gehen muss, damit der Verteidigungsfall tatsächlich wirksam sein kann. Und auch wichtig, wir haben eben darüber gesprochen, was passiert, wenn es eben nicht diese traditionelle Verkündung geben kann, sondern eben über Fernsehen, Rundfunk etc. funktioniert, dann muss diese offizielle Verkündung nachgeholt werden, so schnell
es geht. Das ist halt eine ordentliche Buchführung, ne? Typisch
so
deutsch.
Ungefähr.
Wenn der Krieg vorbei ist, dann erstmal ordentlich hier alles.
Alles nachtragen. Genau, das ist also erstmal das. Es muss verkündet werden. Absatz 4, was steht drin? Wir hören rein.
Absatz 4. Wird das Bundesgebiet mit Waffengewalt angegriffen und sind die zuständigen Bundesorgane außerstande, sofort die Feststellung nach Absatz 1 Satz 1 zu treffen, so gilt diese Feststellung als getroffen und als zu dem Zeitpunkt verkündet, in dem der Angriff begonnen hat. Der Bundespräsident gibt diesen Zeitpunkt bekannt, sobald die Umstände es zulassen.
Hier haben wir also das Szenario, man wusste nicht schon ein, zwei Tage früher, dass dort was auf Deutschland zukommt, sondern es ist wirklich aus der Kalten ein Angriff passiert. Jemand hat die Grenze übertreten mit physischer Waffengewalt, das ist ja wichtig. Und man hat den Verteidigungsfall eben noch gar nicht ausgerufen, weil man überhaupt nicht wusste, dass eine Bedrohungslage besteht. Dann greift dieser Absatz 4. Man kann nämlich dann nicht noch warten, bis dieser ganze Prozess in Gang gekommen ist. Der Bundestag kommt zusammen, dann muss der Bundesrat noch entscheiden. Oder auch beim gemeinsamen Ausschuss. Das sind alles Dinge, die dauern, die brauchen Zeit. Und deswegen hat man sich hier auf die Regelung geeinigt, dass der Verteidigungsfall eben auch festgestellt wird, quasi durch diesen gewaltsamen Grenzübertritt, der dann eben einfach schon als kriegerische Handlung gilt. Und der Verteidigungsfall wird damit automatisch ausgerufen und gilt auch schon als verkündet. Und der Bundespräsident holt dann auch hier wieder diese offizielle Verkündung nach, sobald er die Möglichkeit dazu hat. Ich kann mir vorstellen, dass so ein Bundespräsident in so einem Fall wahrscheinlich auch erstmal andere Dinge zu tun hat, als vor irgendwo von Mikro zu treten und den Verteidigungsfall zu verkünden.
Ist sowieso so alles eine merkwürdige Vorstellung. Es gibt ja auch so ein Bunkersystem unterhalb des Regierungsviertels hier in Berlin. Manchmal sieht man so ein bisschen so schemenhaft so in so einem chirurgengrünen Licht so ganz merkwürdige Bilder und dann wird irgendwas über Vorräte geschrieben, was weiß ich, wie viele Dosen Schwarzbrot die da haben und ich habe keine Ahnung. Scheiße, Tütensuppen und so
es
Zeug.
Es gibt doch auch diese
spooky,
Vorräte.
Alles total spooky.
Es gibt doch so Regelungen oder so Empfehlungen.
Genau.
Wie viel man vorrätig haben
soll.
Als
guter Prepper hast du den ganzen Keller voll.
Ja, ich erinnere mich an den Keller meiner Oma.
Absolut.
Da hättest du wirklich Jahre überleben können.
Genau,
weil
falls
alles
der Russe nochmal kommt.
So. Aber ich habe
aus dem Kleingarten auch
ich
selber.
Ich habe in der Küche
so
einen kleinen Schrank, wo so drei Dosen drin stehen. Das ist mein ganzer Vorrat, den ich habe. Ich habe
also
auch keine Wasservorräte.
Im Kriegsfall wärst
ich
wär, du.
Ich wäre erledigt.
Ja, ich auch.
Ich würde zu meiner Oma fahren. Und mich dadurch futtern.
Geheimtipp, wenn der Kriegsfall tatsächlich eintritt, sofort Wasserhahn aufdrehen und die Badewanne bzw. irgendein anderes großes oder viele große Gefäße, die du hast, mit Wasser volllaufen lassen.
Ja.
Weil nämlich kein Wasser zu haben, also kein Bier ist schon schlimm,
aber
kein
Wasser
ist richtig schlimm. Und dann fangen die Klos ganz schnell an überzulaufen. Das heißt, deine Wohnungen werden irgendwann auch nur noch bedingt bewohnbar. Und es gibt so unterschiedliche Schätzungen, aber spätestens nach 24 Stunden bricht die öffentliche Ordnung zusammen.
Das glaube ich auch.
Du gehst auf die Straße und hast als erstes eine Wumme an der Schläfe und jemand sagt, ey, die halbe Flasche Mineralwasser, die du da in der Hand hast, Baby, die drückst du jetzt aber mal ganz schnell ab. Und wenn du dich dann so Rabea-like erstmal auf ein gutes Gespräch verständigen willst.
Ich habe Prinzipien.
So, ja, genau, die hast du dann nicht mehr, weil du gar keinen Kopf mehr hast. Aber ich merke auch, selbst wenn ich so erzähle, es ist Netflix-Stoff. Es ist totaler Netflix-Stoff in meiner Wahrnehmung.
Ja.
Aber auf der anderen Seite gibt es diese ganzen Prepper. Und das ist, in den USA gibt es, ist das schon eine ganze Kultur. Die haben ihre eigenen Kataloge. Und
du
kannst hier Bunker. Ich finde, ein Bunker macht erst dann Sinn, wenn auch ein Swimmingpool drin ist und ein Sonnendeck.
Aber haben die ja. Also auch mit, die haben dann eigene Stromaggregate und haben Indoorpools und ein Kino und einen Supermarkt. Da ist alles.
Da frage ich, ein Supermarkt.
Ja, halt so Vorräte
klar,
oder halt Sachen.
So 3D,
holen
ne? Kannst du dir Virtual Reality Brille auf. Und heute gehen wir mal zu Walmart. Die entscheidende Frage ist ja, was ist, wenn du wieder auftauchst? Und machst du die Klappe von deinem Bunker dann irgendwann nach ein paar Wochen auf und guckst dann so raus und stellst fest, keiner mehr da.
Das ist ja das, worauf so viele Zombie-Filme oder so Atomangriff-Filme. Ich meine, will man da überhaupt noch übrig sein? Ich weiß ja nicht.
Der Lebenswille ist ja relativ ausgeprägt, ne?
Ja.
Und zu sagen so, okay, alles klar, ich habe jetzt nur drei Dosen und die Badewanne, die ich nicht habe, ist auch nicht voller Wasser. Nimm mich, Angreifer. Hier.
Ja,
ja, okay.
Anderes
gut,
Thema.
Also zurück zum Grundgesetz.
Wir schauen uns nochmal Absatz 5 an und dann haben wir den ersten Absatz, den ersten Artikel für diese Folge auch schon geschafft.
Absatz 5. Ist die Feststellung des Verteidigungsfalles verkündet und wird das Bundesgebiet mit Waffengewalt angegriffen, so kann der Bundespräsident völkerrechtliche Erklärungen über das Bestehen des Verteidigungsfalles mit Zustimmung des Bundestages abgeben. Unter den Voraussetzungen des Absatzes 2 tritt an die Stelle des Bundestages der Gemeinsame Ausschuss.
Völkerrechtliche Regelungen, insbesondere eben darüber, dass sich Deutschland zum Beispiel mit dem Angriffsland im Kriegszustand befindet. Mhm. Auch das muss man ja irgendwie seinen Partnern sagen. Die müssen es natürlich auch wissen.
Klar.
Und da reicht eben auch die sogenannte Fiktion nicht aus. Und die Fiktion ist eben das, was wir eben in Absatz 4 besprochen haben. Wenn der Verteidigungsfall quasi durch den Angriff quasi ausgerufen wird. Das reicht nicht, man muss das dann vorher nochmal richtig machen und dann kann man eben auch völkerrechtliche Erklärungen abgeben. Und das Ganze funktioniert eben auch nur mit der Zustimmung des Bundestages oder eben des Gemeinsamen Ausschusses. Also auch dort wird nicht die komplette Rechtsstaatlichkeit und die komplette Demokratieaufteilung über Bord geworfen. Mhm. So, jetzt haben wir Artikel 115a geschafft, aber wir machen direkt weiter mit 115b. Das ist nur ein Satz und den hören wir uns jetzt an.
Mit der Verkündigung des Verteidigungsfalles geht die Befehls- und Kommandogewalt über die Streitkräfte auf den Bundeskanzler über.
In Friedenszeiten ist es ja der Verteidigungsminister oder aktuell die Verteidigungsministerin.
E-Book, und zwar nicht wie das elektronische Buch, sondern I-B-U-K. Befehls- und Inhabende. Der Befehls- und Kommandogewalt heißt es, glaube ich.
Aha, stimmt. Ja.
Und das ist fast immer, in diesem Fall, die Verteidigungsministerin.
Ja.
Und das war insofern eine Frage, als es nämlich um den Jugoslawienkrieg ging. Wer kommandiert eigentlich die Bundeswehr? Also ganz, ganz natürlich die Generäle, logisch. Aber drüber sitzt ja immer Politiker. Und das war in dem Fall der Verteidigungsminister. Ich glaube sogar Rudolf Scharping, der ja zurücktreten musste, weil seine Soldaten auf dem Balkan einmarschiert sind, also im umkämpften Gebiet in Bosnien, glaube ich, war es. Und Rudolf Scharping, Osama bin Laden, mit seiner damaligen Lebensgefährtin, was ich einen wirklich lustigen Spitznamen finde, bin Laden, machte von irgendeinem völlig irren PR-Berater, völlig falsch beraten, machte so Liebesspiele im Pool und warf sie dann so auf Malle irgendwie so ins Wasser und sie natürlich blutjung in einem verführerisch, ich zitiere Bild-Zeitungsbild in der Schrift, verführerisch knackigen Bikini, weiß der Geier was, während gleichzeitig Soldaten ihr Leben riskierten.
Doch, daran kann ich mich irgendwie erinnern.
Also ewig nur, her, aber da musste der Verteidigungsminister Rudolf Scharping, der fast mal Kanzler geworden wäre, der für die SPD legendäre 36% geholt hat, kann man sich auch gar nicht mehr vorstellen. So, da musste der mal zurücktreten. Der hatte auch, damals war der auch Inhaber.
Genau.
Der Befehls- und Kommandogewalt.
Genau, was ja hier ganz wichtig ist, dass diese Kommandogewalt tatsächlich auf die Bundeskanzlerin oder dem Bundeskanzler übergeht.
Im
ist wirklich nur im Verteidigungsfall.
Genau. Genau.
Sonst nicht. Alles andere macht nach wie vor der Minister oder die Ministerin.
Kleinkram.
Und dieses Gesetz, also diese Regelung hier in 115b heißt Lex Churchill.
Ach komm.
Kannst du dir schon überlegen, warum?
Ah, bestimmt hat das was mit Frankreich zu tun.
Nicht ganz, aber es hat was damit zu tun, dass man sich damals dachte, ja, in so einer Situation wie dem Verteidigungsfall, dann ist es wichtig, dass ein starker Mann die Führung übernimmt und alles in dieser Person zusammenläuft.
Ja.
Als Regierungsoberhaupt, als ein großer Entscheider.
Ja.
Und da war eben die Kommando- und Befehlsgewalt ein wichtiger Teil davon und deswegen heißt es Lex Churchill.
So unfassbar, zeigt mal wieder, wir Menschen sind so mythologisch unterwegs. Das ist Und es ist ein Mythos, die Erzählung von dem einen quasi heiligen, ausersehenen Anführer, der sein Volk ins gelobte Land oder Schutz gewährt, dass das genauso ein armes Würstchen ist wie viele von uns auch und der unter der Bürde einer solchen Aufgabe natürlich, gut, die einen wachsen, die anderen verschwinden, das ist schon wahr, aber trotzdem zu glauben, dass der eine ausersehender ist als der andere, aber dieses Mythologische, ich finde das schon echt manchmal beängstigend, aber faszinierend auch.
Und zweitens haben die Leute damals sicherlich nicht damit gerechnet, dass wir heute eine Kanzlerin und eine Verteidigungsministerin haben.
Oh Gott.
Also so dieser starke Mann an der Spitze.
Mhm. Ja klar, ist auch so ein maskulines Narrativ. Ne? Ja, ne? Der Kriegsheld.
Ja, es gibt keine genau. Also deswegen heißt das.
Doch, die Amazonen. Die Amazonen waren auch, die waren ziemlich gut.
Und Mulan.
Okay, ja, Mulan, das ist ein bisschen nach meiner Zeit.
Ja.
Okay.
Naja, genau, so. Auf jeden Fall. Das Ganze wird aber auch tatsächlich immer wieder diskutiert, ob das nicht unangemessen ist, dass die Entscheidungen dann tatsächlich alle so bei einer Person zusammenlaufen.
Und
weil
warum
das
nicht
eben,
der Präsident, frage ich mal eben.
Na gut, der hat ja sowieso immer nur eher eine.
Naja, aber Staatsoberhaupt.
Ja.
Ja. Warum ist der? Der ist ausgeruht, der hat ein paar Fähren getauft, aber der musste nicht in irgendwelchen Nachtsitzungen mit irgendwelchen Koalitionären sich rumschlagen. Der ist noch fit.
Ja, aber der hat halt auch nicht die Regierungsgewalt.
Alles klar.
Genau, aber das wird eben deswegen immer wieder auch diskutiert, ob das sinnvoll ist, weil das natürlich eine sehr komplexe Situation ist. Mhm. Gar nicht sicher, ob das eine Person tatsächlich so alles managen kann. Also das sind tatsächlich nochmal Probleme, die man diskutieren kann. Aber man hat sich jetzt eben erstmal darauf geeinigt, dass im Verteidigungsfall die Befehls- und Kommandogewalt eben beim Kanzler oder bei der Kanzlerin liegt. Das Ganze ist aber nur im Verteidigungsfall, nicht im Bündnisfall. Also würde Deutschland einem anderen Land bei einem Angriff zur Seite stehen, dann wäre nach wie vor Kramp-Karrenbauer die Oberbefehlshaberin.
Genau.
Und das tritt auch automatisch ein. Also das bedarf keiner weiteren Formalitäten, dass da erst ein Antrag gestellt werden muss, der Bundestag muss abstimmen oder so. Mhm. Wichtig ist allerdings auch, dass sich das eben nur auf die Befehls- und Kommandogewalt bezieht, nicht aber eben auf weitere Aufgabenbereiche des Verteidigungsministeriums. Das bleibt alles beim Fachministerium.
Ja. Es ist nur das letzte Wort. Letztendlich, ne?
Das
Ja
schon,
oder Nein.
Aber man muss natürlich auch sagen, dass die Kanzlerin immer noch die Richtlinienkompetenz hat. Also auch in diese Bereiche kann sie notfalls über die Richtlinienkompetenz eingreifen, wenn sie es denn wollen würde.
Ja.
Die Regelung ist aber, wie gesagt, umstritten, lässt sich aber auch hier durch diesen sehr konkreten Wortlaut nicht umgehen. Also selbst wenn man jetzt sagen würde, okay, das finden wir irgendwie ein bisschen doof, im konkreten Fall ließe es sich gar nicht anders lösen. Das Grundgesetz ist hier sehr eindeutig. Und damit haben wir diesen 115b fürs Erste auch einmal abgehandelt. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal weiter zu Artikel 115c, Absatz 1.
Absatz 1. Der Bund hat für den Verteidigungsfall das Recht der konkurrierenden Gesetzgebung auch auf den Sachgebieten, die zur Gesetzgebungszuständigkeit der Länder gehören. Diese Gesetze bedürfen der Zustimmung des Bundesrates.
Das ist also erstmal die Durchbrechung der Kompetenzverteilung, aber eben nur mit der Zustimmung des Bundesrates, das ist ganz wichtig. Der muss dann natürlich zustimmen, wenn die Kompetenzen im Verteidigungsfall neu verteilt werden. Und hier steht ja auch, der Bund hat für den Verteidigungsfall, also nicht im Verteidigungsfall, sondern das sind eben Dinge, die können eben vorher schon geregelt werden und dann treten sie in Kraft, wenn der Verteidigungsfall eintritt. Das sind erstmal nur Gesetze, die den Verteidigungsfall betreffen. Die kann man aber natürlich auch schon im Vorfeld regeln, weil wenn man das alles erst machen muss, wenn dann tatsächlich schon alles brennt, ist nicht ganz so sinnvoll. Deswegen gibt es hier immer die Unterscheidung, das wird uns auch immer wieder in den einzelnen Artikeln entgegnen, dass da steht im Verteidigungsfall oder für den Verteidigungsfall. Das sind also zwei unterschiedliche Dinge, die wir hier beachten sollten.
Guter Hinweis.
Es gibt also erstmal diese Gesetzgebungs- und Verwaltungskompetenzen, über die haben wir schon lange gesprochen. Für manche Bereiche ist der Bund zuständig, für andere Bereiche sind die Länder zuständig etc. Genau. Wer mehr dazu erfahren will, hört sich einfach nochmal die Folgen an. Ich glaube, das war so Artikel, um die 70er war es doch, ne?
Ja, noch irgendwie vor so, 100.
Glaub, genau, es war irgendwie so 73, 74, ich glaube, das war so die,
die
Bund-Länder-Verteilung.
Konkurrierend.
Genau, und die kann eben aufgehoben werden, weil es natürlich im Verteidigungsfall sein kann, dass der Bund einfach weitreichendere Kompetenzen braucht, um ein einheitliches Auftreten tatsächlich zu regeln. Absatz 2.
Absatz 2. Soweit es die Verhältnisse während des Verteidigungsfalles erfordern, kann durch Bundesgesetz für den Verteidigungsfall erstens bei Enteignungen abweichend von Artikel 14 Absatz 3 Satz 2 die Entschädigung vorläufig geregelt werden, zweitens für Freiheitsentziehungen eine von Artikel 104 Absatz 2 Satz 3 und Absatz 3 Satz 1 abweichende Frist, höchstens jedoch eine solche von 4 Tagen für den Fall festgesetzt werden, dass ein Richter nicht innerhalb der für Normalzeiten geltenden Frist tätig werden konnte.
Hier haben wir also eine Einschränkung von Grundrechten im Verteidigungsfall. Welche
Ganz
Grundrechte
schön derbe,
sind das?
Ne?
Ja, finde also ich auch.
Also Eigentum, Eigentum und Freiheitsentziehung. Ah, Artikel 104, genau.
Es betrifft tatsächlich nur diese beiden Punkte. Alle anderen Grundrechte bleiben
also
auch im Verteidigungsfall
aktiv. Mit meinem Panzer in deinem Vorgarten parken, weil das strategisch jetzt gerade wichtig ist für die Verteidigung, dann darf ich mir deinen Vorgarten nehmen.
Nicht die Enteignung an sich kann explizit geregelt werden, sondern erst einmal nur die Entschädigung. Weil man eben zum Beispiel sagt, wir brauchen unsere Gelder jetzt für den Krieg, für den Verteidigungsfall und deswegen können wir
machen
dann…
Machen wir später.
Genau, so ungefähr. Das muss man sich darunter vorstellen. Das ist aber trotzdem natürlich
Deckel,
erstmal eine Einschränkung.
Der Staat hat einen Deckel bei dir.
So ungefähr. Okay. Schreiben Sie einmal drauf, einmal Garten.
Ja, genau.
Einmal,
einmal Vorgarten.
Einmal, heißt das Hintergarten? Hauptgarten?
Garten.
Garten. Hm? Okay. Genau. Das ist also diese eine Einschränkung. Wichtig, nicht die Enteignung selber, sondern insbesondere die Entschädigungszahlungen können hier neu geregelt werden. Und der zweite Punkt sind die Inhaftierungszeiten. Wir erinnern uns an Artikel 104, den haben wir mit Katharina Barley gemacht. Und da haben wir darüber gesprochen, dass es bestimmte Zeiten gibt, die man inhaftiert werden kann. Mhm. Erstmal die 48 Stunden, ganz, ganz
genau.
Wichtig.
Genau, das sind jetzt hier schon 4 Tage.
Das sind jetzt hier plötzlich 4 Tage und der Grund ist eigentlich ziemlich einleuchtend. Falls in diesem Kriegszustand nicht gewährleistet werden kann, dass sofort ein Richter greifbar ist.
Klar.
Zum Beispiel, weil die
Keine
tot sind, weil die Kommunikation nicht funktioniert,
klar,
weil
Straße
die Straßen
kaputt.
Blockiert
ja,
sind.
Ja, klar.
Genau. Deswegen kann das eben verzögert werden auf 4 Tage, aber eben auch nur, wenn tatsächlich der Richter oder die Richterin nicht sofort greifbar ist. Wenn das möglich ist, kann ich, dann gelten auch die 48 Stunden, Entschuldigung. Das heißt, es ist kein Freifahrtschein, um alle Inhaftierten 4 Tage im Knast sitzen zu lassen, sondern das gilt tatsächlich nur, wenn die Bedingungen nichts anderes hergeben. Mhm. Dann kann man es eben auf diese 4 Tage strecken, ohne dass dort eine Grundrechtsverletzung vorliegt, was den Freiheitsentzug angeht.
In so einem Verteidigungsfall, so wenn es wirklich um alles oder nichts geht, hätte ich jetzt erwartet, dass da noch mehr Grundrechte noch drastischer eingeschränkt werden.
Mit was für Grundrechten hättest du denn noch gerechnet?
Oh, gerade so Eigentumssachen oder so, wenn ganz schnell irgendwo was bezahlt, genommen, irgendwas. Es ist halt, also Verteidigungsfall klingt ja immer noch so ganz süß, aber am Ende herrscht womöglich Krieg.
Ja.
Und ja, da gelten eigene Gesetze, total blöder Spruch, aber da hätte ich vielleicht sogar Verständnis dafür, dass man bestimmte Grundrechte in einer solchen zugespitzten und überhaupt für mich im Moment überhaupt nicht. Versammlungsfreiheit, eh klar.
Ja.
Oder. Aber jetzt einfach auch nur mal angenommen, es gibt jetzt in der Gruppe der Angegriffenen Menschen, die sympathisieren mit der anderen Seite und fangen jetzt auf einmal an, ich sag mal, irgendwelche Guerilla, Sabotage, sonst wie Aktionen im eigenen Land gegen den eigenen Laden anzustrengen. Was machst du mit denen? Es bleibt dabei, ich finde die Einschränkung von Grundrechten noch relativ vorsichtig.
Das sind also erstmal diese beiden Bereiche, die wir hier haben. Wir gehen weiter zu Absatz 4. Wir überspringen den Absatz 3 und machen den dann gleich.
Absatz 4. Bundesgesetze nach den Absätzen 1 und 2 Nummer 1 dürfen zur Vorbereitung ihres Vollzuges schon vor Eintritt des Verteidigungsfalles angewandt werden.
Absatz 4 können wir nämlich ehrlich gesagt ziemlich schnell abfrühstücken, denn der ist erstmal nur verwaltungsintern relevant und gibt dem Ganzen ein bisschen mehr Spielraum. Ist aber sehr vage formuliert und laut Werner Heun, der auch diesen Artikel kommentiert hat, sagt er, diese Regelung ist überflüssig und unangebracht. Ich erkläre das nochmal ganz kurz in den Worten von Werner Heun. Artikel 115c Absatz 4 soll eine notwendige Vorbereitung des Vollzuges, etwa durch Erlass von Verwaltungsvorschriften, durch Vervielfältigung und Lagerung von Gesetzen und Erläuterung oder durch die Schulung des Verwaltungspersonals ermöglichen, damit im Ernstfall ein Vollzug auch praktisch stattfinden kann. Das heißt, dort wird nicht tatsächlich was getan, sondern das Personal wird darauf vorbereitet. Denen werden vielleicht extra Regelungen erklärt, die dann eben gelten etc. Damit man das eben nicht erst alles im Nachhinein machen muss. Das ist Absatz 4. Und jetzt gehen wir einen Schritt zurück und schauen uns nochmal Absatz 3 an.
Absatz 3. Soweit es zur Abwehr eines gegenwärtigen oder unmittelbar drohenden Angriffs erforderlich ist, kann für den Verteidigungsfall durch Bundesgesetz mit Zustimmung des Bundesrates die Verwaltung und das Finanzwesen des Bundes und der Länder abweichend von den Abschnitten Römisch 8, Römisch 8a und Römisch 10 geregelt werden, wobei die Lebensfähigkeit der Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände insbesondere auch in finanzieller Hinsicht zu wahren ist.
Hier geht es den Ländern ans Geld.
Mhm.
Im Verteidigungsfall kann der Bund, wenn es durch Gesetz geregelt ist, auf die Finanzen der Länder zugreifen, beziehungsweise verwaltet sie eben eigenständig. Und hier ist die Rede von den Abschnitten 8 und 8a sowie 10. Ich habe mal nachgeschaut, das betrifft die Artikel 83 bis 91b.
Ich soll blättern.
Mhm.
Yep.
Artikel 83 bis 91b.
Ja. Gott, warum ist denn das nicht auf der nächsten Seite? 83, wo sind wir denn? Oh Gott, ey, meine Augen. Ach, zu weit. Also, betreutes Blättern. Die Länder führen die Bundesgesetze als eigene Angelegenheiten aus, soweit dieses Grundgesetz nichts anderes bestimmt.
Wir erinnern
Landeseigene
uns also.
Verwaltung, bundeseigene Verwaltung, ja, Auftragsverwaltung, genau. Sachgebiete und so weiter und so fort.
Genau, das ist also was, was dann hier auch nochmal von Wichtigkeit ist. Mhm. Und mit dabei, ich habe ja schon gesagt, das geht ums Geld, sind nämlich auch nochmal wichtig die Artikel 104a bis 115.
Ist das ein Blätterauftrag?
Ja,
104,
machen,
hier geht es um das Finanzwesen.
Alles, genau, das sind die ganzen Folgen,
Aufgaben,
die wir in den letzten
Zuständigkeit,
Folgen.
Finanzwesen, Haftung, Finanzhilfen, Investitionen, Zuständigkeitsverteilung und.
Alles, was wir in den letzten Folgen mit Alexander Thiele besprochen haben,
interessant.
Das spielt also hier auch nochmal eine Rolle. Und darüber darf dann eben der Bund im Verteidigungsfall tatsächlich verfügen.
Also
wenn
in
es
den
vorher
Ländern wird praktisch so eine Entscheidungskompetenz weggenommen.
Ein bisschen, ja. Und man kann dann eben auch zum Teil über die Gelder, die man den Ländern vorher zugesprochen hat, dann verfügen, weil man sagt, okay, Bundeshaushalt muss irgendwie aufstocken. Genau. Das muss aber eben vorher durch Gesetz auch tatsächlich verabschiedet worden sein. Also der Bund kann nicht einfach im Verteidigungsfall sagen, hier, einmal Sachsens Topf bitte. Das muss natürlich vorher geregelt werden. Und darüber hinaus darf der Bund gegebenenfalls bestimmen und der Bundesrat muss dann diesem Gesetz eben auch zustimmen. Das ist nochmal ganz wichtig, dass das eben auch in Absprache mit den Ländern dann passiert.
Ja.
Und warum? Klar, im Verteidigungsfall gibt es besondere Funktionen, es gibt mehr Ausgaben etc. Der Lebenserhalt steht im Vordergrund. Man muss eben für gewisse Dinge eventuell nochmal mehr Geld aufwenden. Aber, und das ist ja hier die Einschränkung, die wir hier in diesem dritten Absatz auch haben, die Länder dürfen finanziell nicht gänzlich ausbluten und die bundesstaatliche Struktur darf darüber hinaus auch nicht komplett ausgehöhlt werden. Also das Bundesstaatsprinzip.
Die Lebensfähigkeit
genau,
zu wahren.
Also man kann nicht den kompletten
Drama,
Topf plündern.
Ne?
Ja, also ein bisschen.
Ist schon dramatisch. So Lebensfähigkeit, das ist schon ein Ding.
Genau, das muss also weiterhin erhalten bleiben und auch das Bundesstaatsprinzip gilt weiterhin. Aber halt eingeschränkt. Aber die Länder haben ja dem, das haben wir vorhin gehört, mit dem Bundesrat der ganzen Sache eben auch zugestimmt. Grundsätzlich ist es aber so, dass dieser Absatz 3 ja auch eher vage formuliert ist, würde ich sagen. Und der lässt sich im Notfall sicherlich auch entsprechend freizügig interpretieren, glaube ich. Ja gut, was bedeutet denn, die Länder müssen die Lebensgrundlage irgendwie halten können? Dann kannst du natürlich schnell definieren, was da so alles darunter fällt und was nicht.
Es ist sehr unpräzise Lebensfähigkeit und genau deswegen ja pathetisch. Fällt dir vielleicht mal auf, es gibt einen Zusammenhang zwischen Präzision und Pathos.
Mhm.
Ja, je wolkiger, desto größer und dramatischer werden die Gedanken. Weil wenn du jetzt bei Lebensfähigkeit, wenn du das jetzt mit einem bestimmten Pulsschlag oder irgendwelchen Pro-Kopf-Zahlen oder so festgelegt hättest, wie langweilig. Aber Lebensfähigkeit, okay.
Artikel 115d.
Der D.
Absatz 1.
Absatz 1. Für die Gesetzgebung des Bundes gilt im Verteidigungsfalle abweichend von Artikel 76 Absatz 2, Artikel 77 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 bis 4, Artikel 78 und Artikel 82 Absatz 1 die Regelung der Absätze 2 und 3.
Ich finde, das ist eine der grausamsten Formulierungen ever. Hätten sie noch mehr Zahlen reingepackt, hätte man es
ganz
als
lieb,
mathematische Formel, wobei mathematische Formeln sind ja auch immer eher mit Buchstaben als mit Zahlen.
Hier ist alles dabei.
Hier ist alles dabei. Aber was bedeutet's? Du schaust doch bitte nochmal, was hier für Artikel genannt werden. Wir haben hier 76, 77,
Leute,
78.
Liebe Hörer, 82, wenn ihr wüsstet, was wir für euch für Opfer bringen.
Ja, Blättern.
Ey, das geht nicht um Blättern. Wir müssen ja diesen ganzen Kram auch irgendwie versuchen, einigermaßen nachzuvollziehen. Also, abweichend von Artikel 76.2. Vorlagen der Bundesregierung sind zunächst im Bundesrat zuzuladen. Bundesrat innerhalb von 6 Wochen Stellung nehmen. Also letztendlich sind das hier offenbar Beschleunigungsregelungen.
Mhm. Genau, wir schauen nämlich mal rein, denn für diese Artikel, die wir hier gerade in Absatz 1 gehört haben, gilt Folgendes.
Absatz 2. Gesetzesvorlagen der Bundesregierung, die sie als dringlich bezeichnet, sind gleichzeitig mit der Einbringung beim Bundestage dem Bundesrate zuzuleiten. Bundestag und Bundesrat beraten diese Vorlagen unverzüglich gemeinsam. Soweit zu einem Gesetze die Zustimmung des Bundesrates erforderlich ist, bedarf es zum Zustandekommen des Gesetzes der Zustimmung der Mehrheit seiner Stimmen. Das Nähere regelt eine Geschäftsordnung, die vom Bundestage beschlossen wird und der Zustimmung des Bundesrates bedarf. Absatz 3. Für die Verkündung der Gesetze gilt Artikel 115a Absatz 3 Satz 2 entsprechend.
Die Rede ist hier von einem beschleunigten Gesetzgebungsverfahren. Wichtig dabei ist allerdings, dass das eine Möglichkeit eröffnet. Das muss nicht so gemacht werden. Also man kann auch im Verteidigungsfall noch das normale Gesetzgebungsverfahren durchsetzen. Man kann es aber auch beschleunigen, nämlich dann, wenn die Bundesregierung etwas als dringlich bezeichnet. Mhm. Und Verfassungsänderungen sind über dieses Verfahren explizit nicht möglich. Die dürfen nur im regulären Gesetzesverfahren beschlossen werden, was ja auch daraus resultiert. Darüber haben wir schon mal gesprochen. Wir brauchen für eine Verfassungsänderung eine Zweidrittelmehrheit.
Ja.
Die ist ja aber hier dann zum Beispiel gar nicht gegeben.
Das ist ja häufig der Hebel des, ich sag mal, des Diktatoren oder des Umstürzlers, dass man über Kriegsrecht, also über diese Dringlichkeitsoptionen, damit praktisch die eine Verfassung umzubauen in seinem Sinne, obwohl gar kein Verteidigungs- oder Kriegsfall vorliegt. Und das wird ja ausgeschlossen.
Und ich habe gesagt, es ist ein beschleunigtes Gesetzgebungsverfahren, was eben insbesondere daran liegt, dass diese gemeinsame Beratung vom Bundesrat und Bundestag eben in einem Raum stattfindet, damit das eben nicht erst Bundestag, Bundesrat, dann wir erinnern uns an den Vermittlungsausschuss, dann geht das wieder zurück, dann wird da nochmal drüber diskutiert. Das soll hier eben explizit vermieden werden. Das heißt, dass wir zusammen beraten, man einigt sich da irgendwie drauf, aber die Abstimmung findet immer noch getrennt statt.
Ja.
Und dieses beschleunigte Verfahren bedeutet auch nicht, dass Bundestag und Bundesrat beide gleich abstimmen müssen. Also der Bundestag kann das verabschieden, der Bundesrat kann aber trotzdem sagen nein.
Ja.
Nur weil dort gemeinsam verhandelt wird, bedeutet das nicht, dass das auch zusammen entschieden wird und vor allem gleich
wobei meine Fantasie jetzt gerade mal dahin geht, dass das schon das Ziel sein sollte, ne?
Ach, sicherlich.
Wenn die da alle irgendwo zusammenstecken, dass sie dann auch etwas formulieren, was dann auch von bei allen die Zustimmung findet.
Das ist ja auch aber beim normalen Gesetzgebungsverfahren der Fall. Die machen sich ja nicht die Mühe, um so ein Gesetz zu verabschieden und hoffen dann, dass der Bundesrat nicht zustimmt.
Right.
Genau, aber hier packt man die eben alle in einen Raum und sagt, dann stimmt darüber ab und dadurch soll das Verfahren eben beschleunigt werden. Und dann haben wir hier noch den dritten Absatz, den haben wir eben auch schon gehört. Für die Verkündung der Gesetze gilt das eben auch entsprechend. Die Verkündung wird nachgeholt, wenn sie nicht direkt erfolgen kann für diese Gesetze. Also auch hier geht eben die Verkündung dann erstmal wieder über Radio, Fernsehen, sowas. Das ist das, was wir hier in diesem 115a schon besprochen haben. Das war der 115d, der ist gar nicht so super kompliziert, wie ich finde. Deswegen schauen wir doch mal, ob das bei 115e auch noch der Fall ist.
Absatz 1. Stellt der gemeinsame Ausschuss im Verteidigungsfalle mit einer Mehrheit von 2/3 der abgegebenen Stimmen mindestens mit der Mehrheit seiner Mitglieder fest, dass dem rechtzeitigen Zusammentritt des Bundestages unüberwindliche Hindernisse entgegenstehen oder dass dieser nicht beschlussfähig ist, so hat der gemeinsame Ausschuss die Stellung vom Bundestag und Bundesrat und nimmt deren Rechte einheitlich wahr.
Über den gemeinsamen Ausschuss haben wir ja schon gesprochen. Hier wird das Ganze noch mal ein bisschen konkretisiert, dass er eben erstmal nur zusammentritt, wenn der Bundestag es eben aktuell nicht schafft. Da wird hier nochmal darüber besprochen, wie das dann tatsächlich festgestellt wird.
Also es ist schon nochmal so super Drama, finde ich. Ne? Also wenn aus, wie heißt das hier, unüberwindliche Hindernisse.
Ja.
Schon wieder so Drama-Deutsch. Mhm. Was könnte das sein? Unüberwindlich. Da denkt man sofort so Game of Thrones, irgendwelche Drachen sitzen auf dem Bundestag und
das
auf dem Reichstag.
Du dabei?
Und wedeln mit ihren Flügeln und spucken Feuer, sodass kein Abgeordneter da rein kann. Naja, unüberwindliche Hindernisse, das ist ja so, ach, keine Ahnung, Odysseus oder sowas.
Ich hatte ehrlich
du denkst
gedacht,
kaputt,
eher
die
so
U-Bahn
an,
fährt nicht.
Na, ich dachte eher an, die Abgeordneten wurden verhaftet.
Alle?
Ja, so
okay,
viel,
also auf
nicht
jeden
mehr
Fall der gemeinsame Ausschuss ist in der Lage, wird ermächtigt, das Wort ist, glaube ich, hier berechtigt, die Stellung von Bundestag und Bundesrat einzunehmen und deren Kompetenzen einheitlich wahrzunehmen. Das oberste Prinzip, nämlich Gewaltenteilung,
ja.
Bundestag, Bundesrat, Zustimmungspflicht und wird hier in lebensbedrohlicher Situation ausgehebelt.
Genau, es
also
wird
einer dieser Stellen, wo sich ein dünnes Eis, deswegen ja auch Absatz 2.
Genau, und das ist ja aber auch etwas, worüber wir schon mal gesprochen hatten, als wir über den gemeinsamen Ausschuss gesprochen haben, ob das denn überhaupt vertretbar ist, dass das hier so zusammengeworfen wird.
Und?
Und da hieß es eben auch, ja, das ist die beste Lösung. Anders können wir es in dem Moment nicht regeln. Und es ist immer noch besser, als wenn wir gar kein Parlament mehr hätten.
Reine Praktikabilitätsabwägung.
Ja, genau.
So was geht, was ist gerade noch so ein bisschen demokratisch.
Ja.
Und in einem total, man muss sich irgendwie so einen Chaoszustand
genau
vorstellen.
Die Alternative wäre, wer soll es machen?
So, und dass du so Wochen oder Monate später immer noch sagen kannst, wir waren hier irgendwie regeltreu.
Ja.
Also so stelle ich mir das vor. So nichts funktioniert mehr, alles durcheinander. Und es steht ja auch gar nicht mehr, dass dieser gemeinsame Ausschuss vollständig da sein muss. Sondern es geht dann ja letztendlich um eine einfache Mehrheit. Ne? Also mindestens mit der Mehrheit seiner Mitglieder. Stell dir mal vor, da sind nur noch 3 übrig.
Tja,
dann kannst du mit einer 2-1 Entscheidung Bundestag und Bundesrat ersetzen. Das ist schon, schon die größtmögliche Verdichtung von Kompetenzen, die du nirgendwo anders in diesem Grundgesetz findest.
Aber auch dem gemeinsamen Ausschuss werden Grenzen gesetzt, und zwar folgende.
Absatz 2. Durch ein Gesetz des gemeinsamen Ausschusses darf das Grundgesetz weder geändert noch ganz oder teilweise außer Kraft oder außer Anwendung gesetzt werden. Zum Erlass von Gesetzen nach Artikel 23 Absatz 1 Satz 2, Artikel 24 Absatz 1 oder Artikel 29 ist der gemeinsame Ausschuss nicht befugt.
Also auch hier darf der gemeinsame Ausschuss eben das Grundgesetz nicht ändern. Und auch hier wieder, das ergibt sich eben schon aus der Zweidrittelmehrheit des Bundestages, die es dafür braucht, die ist ja hier formell überhaupt nicht möglich.
Völlig klar.
Weil
und deswegen
der
ist dieser Artikel 2 so wichtig,
ja,
dass dieser hochexplosive erste Absatz durch den zweiten erstmal wieder relativiert wird. Das ist wirklich absolut Ausnahmezustand.
Und dann hat er eben auch nur das Notgesetzgebungsrecht. Das heißt, er kann halt auch nicht, also der ist nicht dafür zuständig,
das Wahlrecht abzuschaffen.
Genau, das sowieso nicht, aber eben zum Beispiel, um über den Digitalpakt abzustimmen oder so. Das sind irgendwie alles
auch
Dinge,
klar,
das macht er nicht, sondern er hat ein Notgesetzgebungsrecht. Ja, und ich glaube, das war's.
Bam. Boah,
ja,
doch ganz spannend.
Ja.
Halleluja.
Und weil es so spannend ist, machen wir in der nächsten Folge auch genau hier weiter. Dann geht es nämlich nochmal an 115
F.
Ja.
Wir machen mit einem F weiter. Das hat es auch noch nicht gegeben. Selbst auf den letzten Metern noch Premieren. Das ist der Podcast,
oder?
Der Herzen in guter Verfassung.
Tschüss.
Tschüss.
In guter Verfassung. Der Grundgesetz-Podcast.